Deutschlandfunk, Kultur heute.
Rock und Kniestrümpfe, dazu Zöpfe tragen zu müssen, das konnte Zwang oder Qual sein. Jeans mit T-Shirt wählen zu können, das befreite nicht nur Schülerinnen. Ein modischer Fortschritt ohne Fesseln. Wohin bewegen wir uns heute? Das fragen wir hier gleich. Eine Kunstausstellung im Art Museum Bahnhof Rolandseck über Netzwerk Paris und die Abstraktion in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir im Programm. Und über den angekündigten Austritt der USA aus der UNESCO sprechen wir. Zu all dem lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen bei Kultur heute.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Boho Ibiza-Schick und Psychedelic Print Fashion Kleider. Was so alles wiederkommt in der Mode, um voranzukommen. Darüber habe ich mit der Romanistin Barbara Finken gesprochen. Sie lehrt an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, hat Bücher zur Kulturgeschichte der Mode verfasst, die heißen dann Angezogen oder Verkleiden oder Blumen der Mode, Texte zur Philosophie der Mode. Ripped Jeans, das war mal ein antibürgerliches Punk Requisit. Bis vor kurzem trugen das aber nicht nur Schülerinnen. Gern zerschnittene Skinny Jeans für teures Geld. Inzwischen sind sogenannte Flare Jeans mit Schlag oder riesige Baggy Jeans in. Der Boho-Schick mit Fransen, Stirnbändern, großer Sonnenbrille und Cardigans, fließende Stoffe mit großen Ketten. Was ist das bitteschön heute? Eine Erinnerung an unkontrollierte Bewegungsfreiheit vergangener Jahrzehnte, Frau Finken?
Ich glaube, wir leben nicht mehr in einem Zeitalter der Utopien. Die Zukunft ist in der Vergangenheit und das ist so hippie. Und ich glaube, dieses Gefühl der Freiheit, des Ausbrechens aus der Gegenwart, die Rückwärtsgewandtheit in eine glücklichere Vergangenheit, ist irgendwie das, was die Mode im Augenblick ganz stark antreibt.
Man kann das nicht nur bei jungen Mädchen sehen, sondern auch bei deren Müttern. Auf einem Abiball ist mir eine sehr trendige Mutter aufgefallen mit einem sehr farbenfrohen Psychedelic-Print. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Twiggy-Kleid aus den 60ern. Sie wissen, was ich meine, ne? So ja. ganz farbenfroh und wild. Wenn man länger hinguckte, wurde man ganz schwindelig. Das hatte so ein bisschen was von Zeitflucht und 60er-Jahre und Hippie-Lebenszeitgefühl. Würden Sie zustimmen?
Absolut. Und ich würde wirklich sagen, wir sind Dystopia. Also wir wenden uns nach hinten, um dem Jetzt zu entfliehen. Das ja nicht besonders lustig ist so im Ganzen.
Man könnte sagen, also ein bisschen Hippie-Gefühl in katastrophischer Gegenwartszeit.
Ganz
ne?
Genau, ganz genau. Ich glaube, wir ertragen das allmählich auch nicht mehr mit der Gegenwart und deswegen Hippie. Genau, Freiheit, Liebe, Sonne und so.
Wer da ein schwarzes Etui-Kleid aus dem Schrank holt, ist schon erklärungsbedürftig, oder?
Ach, man sagt ja, schwarze Etui-Kleider gehen immer, ne? Also ich würde sagen, Mode ist ganz grundsätzlich vom Kontext abhängig, ja? Also durch den Kontext bekommt die auch eine andere Wertigkeit. Also wenn schwarze Etui-Kleid mal bürgerlich war, kann es jetzt völlig 50 sein und retro sein, ja? Also das ist... Und genau wie die Perlenkette, die hatten, war früher bourgeois, weiblich und jetzt ist sie männlich und so ein bisschen schräg.
Wann ist ein Rückschritt ein Fortschritt? Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Überproduktion von Billiganbietern oder Online-Modeportale, die für billiges Geld unfair produzierte Sachen raushauen. Da sagen junge Töchter oder Schülerinnen, nee, wir machen Tausch- und Gebrauchtbörse und machen alternative Märkte.
Genau. Also Recycling ist der Fortschritt heute. Upcycling heißt, dass das die Leute machen. Also das heißt, sie shoppen nicht mehr bei H&M oder bei irgendwelchen Shein oder sowas, sondern sie shoppen in ihrem eigenen Kleiderschrank.
Und dann ist das, was man gestern noch an der Mama abgelehnt hat, plötzlich wieder hip.
Genau, so ist es. Und ist auch, hat eine ganz andere Bedeutung. Bedeutet eben nicht mehr bourgeois, sondern bedeutet eben altes, neu gemacht, so.
Wir wollen nicht nur über Frauenmode reden. Bei Männermode sieht man ja auch merkwürdige Dinge. Ne? Also Krawatte ist irgendwie out, gilt als Retrohaus.
Krawatte ist wieder in.
Ja, im Deutschen Bundestag vielleicht, oder?
Nee, alles, was total out ist, ist wieder in. Das ist doch immer so. Kaum ist es out, schon wird es wieder in. Wer hat jetzt nochmal auf irgendeiner Modenschau schwarze, schlanke Krawatten verteilt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Krawatten sind wieder voll in, seit sie total out sind. Und heißen natürlich nicht mehr Powerdress, ja, heißen natürlich nicht mehr Frankfurter Uniform, sondern heißen jetzt eben neue Hipster, würde ich sagen.
Ist das nicht manchmal auch ein Stück weit verlogen? Also wenn ich so einen DAX-Vorstand sehe, der dann plötzlich in einem teuren Anzug mit einem löcherigen T-Shirt drunter steht und dann mit so ein paar Sneakern, verschleiert der nicht so ein bisschen auch kumpelhaft seine Autorität? Also Fortschritt als verschleierter Rückschritt?
Nett gesagt. Also der Sprecher der Männermode in der Moderne, der muss ja sein, und die hat der Anzug erfüllt, dass man auf die Kleider, die man trägt, keinen Gedanken verschwendet. Ja? Das heißt, die muss in Reihen Glied einordnen, der Körper verschwindet, das wird alles in dem Anzug egalisiert. Jetzt hat der Anzug diese Funktion nicht mehr. Jetzt ist der Anzug das Kleid von Macht und Geld geworden. Jetzt muss man also suchen nach Alternativen, also Funktionskleidung, Boho, weiß ich was, ja. Also nicht markierte Sexualität, nicht markierte Sprechakte, man ist nicht modisch. Das ist der wichtigste Sprechakt der Moderne. Diese Zeit ist vorbei. Wir haben jetzt Männer, die sehr modisch sind und die das auch aggressiv gegen diese Konformität verteidigen. Jetzt zum Beispiel wieder mit Krawatte.
Und die Konformität wäre dann das Outdoor-Performing,
genau.
Casual Set, ja?
Ganz genau. Also alle sehen gleich aus, alle sehen aus, als wenn sie gleich an den Strand gehen oder auf den Berg laufen oder überhaupt immer joggen.
Genau. Ich greife Ihr Stichwort mit der Macht nochmal auf, weil das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Wir erinnern uns an den Besuch von Ukraines Präsident Zelensky im Oval Office, der da so im Rekruten-Outfit aufschlug und sich dann den Vorwurf zugezogen hat, er wäre respektlos. Also Mode und Macht gehören auch immer zusammen.
Ja, aber obwohl dieser Vorwurf gerade von Trump merkwürdig ist, würden Sie nicht sagen?
In der Tat.
In der Tat, ja, der Mann steht im Krieg, ja, also das ist, da kann er nicht in der Ziviluniform der Bourgeoisie kommen, würde ich sagen.
Die First Lady, da guckt man ja auch immer hin, ne? Da hat man sich auch erst die Nase drüber gerümpft, inzwischen gilt das durchaus als klassisch?
Also das glaube ich nicht, also Melania meinen Sie, ja? Also ich glaube, die ist dabei, an ihrem eigenen Avatar zu arbeiten, meinen Sie nicht?
Es gibt einen Fortschritt, der vielen Sorgen macht, der heißt KI. Wird in der künftigen Mode vielleicht der Couturier, also das, was früher mal in Modehäusern über Jahrzehnte mit Namen verbunden war, ersetzt durch sowas?
Glaube ich nicht. Also es ist jetzt natürlich schon zum Teil so, Häuser und Kleider werden durch KI entworfen. Es gibt auch Kleider, die Sie nur im Netz kaufen können, die sind digital. Ja, also Sie können sich jetzt zum Beispiel für Ihren nächsten Auftritt so eine Jacke kaufen, digital. Und die können Sie nur digital anziehen. Also es gibt schon sowas wie KI, aber ich glaube nicht, dass das eine große Zukunft hat. Weil Mode ist doch irgendwie trotz allem Streicheln, Weichheit, Wärme, Gefühl, ja, also Leichtheit oder Schwere. Also ich glaube nicht, dass diese Virtual Mode kommt.
Was Sie gerade gesagt haben, ich spreche mit Ihnen ja als Literaturwissenschaftlerin und Romanistin, die viele Bücher zu dem Thema gemacht habe. Ich glaube, wenn ich in gelben Kniebundhosen mit blauem Rock auftreten würde und Sie in weißem Kleid mit blassroten Schleifen und wir uns das Wort Klopstock zurufen, würden wir beide weinen, oder?
Werter, meinen Sie, ne? Natürlich, ja. Die berühmte Walzer-Szene, ne? Ja, eben. Dann würden wir beide weinen, ja.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen so eine Sehnsucht danach, die wir in dem Retro-Style heute erleben? Also eine Unbekümmertheit, eine Unkontrolliertheit von Zwängen ausleben zu können?
Ja, also ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, diese Hippie-Mode ist eine freie Mode und es ist eine zeitbejahende Mode, es ist eine lebensbejahende Mode gewesen. Die war sexy, die war bunt, die war sehr positiv. Und ich glaube schon, dass wir uns in diese Zeiten jetzt gerade zurücksehen und dass die Mode davon Ausdruck ist.
Was halten Sie von Animal Print?
Leopards all over the place. Also das, finde ich, ist überhaupt der entscheidende Trend. Überall Leopardenprints. Ich finde es irre interessant, weil das natürlich keine echten sind, ne? Sondern die Verfremdung auch mitzeigen. Also gibt es in Lilla, also gibt die wildesten Verfremdungen bei Leopardenprints. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung. Das ist kein Pelz mehr, das ist nur noch das Muster. Also der Pelz wird sozusagen reduziert auf das Muster. Und das gibt es irre Varianten. Ich finde das ja ganz toll. Also ich bin ein großer Fan vom Leopardenmuster.
Ich bin geständig. Nachdem ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben habe, habe ich mal geguckt. Und auf der Leipziger Buchmesse sind Sie, glaube ich, selber in so einem Ding aufgeschlagen, ne?
Ja, genau.
Sie sind nicht frei davon.
Ich bin nicht frei davon. Ich habe eine ganze Menge davon. Ich glaube, ich kaufe auch noch mehr.
Große Frage zum Schluss. Was heißt Fortschritt in der Mode? Dass sich jeder ein paar Sneaker von einer Markenfirma leisten kann? Oder heißt es einfach, emanzipiert seine Wahl treffen zu können?
Also ich finde, Fortschritt in der Mode heißt ironisch, witzig, geistreich, mit seinem Nächsten sich ins Benehmen zu setzen, sich mit der Welt witzig ins Benehmen zu setzen. Ich finde, das hat Fortschritt in der Mode, exzentrischer zu werden, vielleicht auch eine gewisse Distinktionslust, aber keinen Klassismus zu entwickeln, sowas. Das würde ich als Freiheit bezeichnen.
Denn ob man es absichtlich oder unabsichtlich macht, politisch ist es immer. Selbst dann, wenn man sagt, ich habe nur so 4 Essentials im Schrank.
Genau, absolut. Also da hat Karl Lagerfeld schon recht, ne? Man kann der Mode nicht entkommen und man kann auch den Sprechakten, die darin hängen, nicht entkommen. Also man sagt immer was.
Recycling ist Fortschritt. Barbara Finken über Modekonvention, das Vor- und Zurück. In der Sammlung des Artmuseums im Bahnhof Rolandseck in Remagen am Rhein, da befinden sich in dem modernistischen Bau des amerikanischen Architekten Richard Meyer, hoch im Berg oben, rund 400 Werke von Hans Arp und Sophie Teuber ab. 3 Jahrzehnte lang verband sie eine künstlerische Beziehung, eine Lebenspaarbeziehung. Um die beiden avantgardistischen Künstler gruppiert das moderne Museum regelmäßig Ausstellungen. In Absetzung von der Figuration nach dem Ersten Weltkrieg, da entstand 1931 in Paris die Künstlergruppe Abstraction Création. Was die wollten, was die machten, zeigt jetzt die Ausstellung im Bahnhof Rolandseck und Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Als Hans Arp 1931 einen Artikel verfasste, in dem er die abstrakte Kunst verteidigte, strahlte aus jeder Zeile seine Verachtung für all jene, die zu wissen glaubten, was Kunst sei. Der Mensch, so Arp, kann nicht begreifen, dass die Malerei etwas anderes sei als eine mit Öl und Essig zubereitete Landschaft. Wie viele seiner Generation war der 1886 geborene Künstler tief von der Zäsur des Ersten Weltkriegs und den darauffolgenden Krisen geprägt. Die Welt könne man nicht mehr figürlich abbilden. Für eine zertrümmerte und zersplitterte Wirklichkeit brauche es eine andere Ausdrucksform.
Die Befreiung von Form und Farbe aus jedweder illusionistischer Aufgabe sozusagen ist einfach der Weg der Moderne seit Beginn des 20. Jahrhunderts und mit Ende des Ersten Weltkrieges und mit dem ersten Manifest des Destyle, in dem es ja um ein neues Zeitbewusstsein geht, in dem man sich von dem Individuellen lösen wollte hin zu einer universellen Bildsprache, die ja die Abstraktion ist.
So Kuratorin Astrid von Asten. Die Gründungsmitglieder der niederländischen Künstlergruppe Destyle, Theo van Duisburg, Piet Mondrian und Georges van Tongerloo, lebten ab Ende der 1920er Jahre alle in Paris, wo sich das Netzwerk Abstraction Création 1931 zusammenfand. Mit der von Destyle geprägten Ästhetik beginnt die Ausstellung im Arp-Museum. Schwarze, horizontale oder vertikale Linien auf weißem Grund, darauf wenige rechteckige Farbfelder in Rot, Gelb, Blau. Die Überraschung, die wenigsten Bilder sind von Mondrian.
Also die Auswahl der Künstler in der Gruppe Abstraction Création, die wir zeigen, spiegelt einerseits wirklich das Who is Who der Avantgarde wider, was wir heute in den großen Museen der Welt entdecken oder auch in den Auktionshäusern versteigert wird. Andererseits war es uns wichtig, Künstler zu zeigen, die in Deutschland nicht so eine große Stimme haben, wie zum Beispiel der Künstler Jean Gorin.
Es ist eine recht heterogene Gruppe, die Anfang der 1930er Jahre in Paris aufeinandertrifft. Mondrians Strenge wird zu Beginn der Ausstellung von Georges Fanton federleichten Strichen kontrastiert und eine Mobile von Alexander Calder, das von der Decke hängt. Calders in der Luft tanzende, halbeckige, halbrunde Formen haben eine unverwechselbare Heiterkeit. Insgesamt allerdings ist für Heiterkeit in dieser Zeit wenig Raum. Zu groß ist die politische Bedrohung für viele Künstlerinnen und Künstler, die fast alle auch große existenzielle Sorgen haben. Denn die abstrakte Kunst, die nach 1945 den Markt dominieren wird, hatte in den 1930er Jahren kaum eine Chance. Deswegen war auch der Zusammenschluss als Netzwerk Abstraction Création so wichtig, sagt Astrid von Asten.
Die Künstlergruppen waren natürlich vor diesem Hintergrund aller politischen und gesellschaftlichen Krisen das Mittel, die kreativen Kräfte zu bündeln und aus diesen kreativen Kräften gemeinsam etwas zu schaffen, was die Sichtbarkeit der ungegenständlichen Kunst, bei der es ja um Abstraction Création geht, ja, auf den Weg zu bringen.
Als Sprachrohr dienten dazu die Cahiers. Hefte, für die Künstler Fotografien ihrer Werke einreichen konnten, zusätzlich auch Texte.
Die Hefte bei Abstraction Création sind deswegen so besonders wichtig. Sie sind einfach vom Ursprungston, sage ich mal, demokratisch angelegt. Jeder Künstler konnte Werke einreichen und seine Texte einreichen. Die Werke wurden immer in der gleichen Größe abgedruckt. Texte, da war man freier mit. Man konnte also einfache kurze Statements abgeben oder ganz theoretische Abhandlungen. Das war auch zur Sichtbarmachung. Das war sozusagen Teil eines, man würde heute das Ganze vielleicht als Marketingkonzept auch ein bisschen bezeichnen.
Insgesamt 5 Cahiers sind entstanden, bis sich das Netzwerk wieder auflöste. Die ARPs verabschiedeten sich schon 1934 aus der Gruppe. Neben einigen bislang völlig unbekannten Werken und Künstlern, zum Kennenlernen gibt es eine Wand mit Biografien, wird hier auch eine Zeitspanne sichtbar, in der totalitäre Ideologien massiv auf die Kunst einwirkten. Und es hilft, sich hier nochmal zu vergegenwärtigen, dass ideologische Kämpfe, auch um die Kunst, uns heute wieder zunehmend begleiten. Die Gegenwart ist in der Ausstellung eingebunden mit in den Räumen verteilten Skulpturen, ein eher formaler als inhaltlicher Dialog, der trotzdem unterstreicht, dass Abstraction Création uns heute nicht nur kunsttheoretisch, sondern auch ästhetisch noch sehr viel zu sagen hat.
Anja Reinhardt über die Ausstellung im Bahnhof Rolandseck in Remagen. Die USA haben beschlossen, erneut aus der UNESCO auszutreten zum Dezember 2026, nachdem sie erst 2023 wieder beigetreten waren. Die Entscheidung, die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu verlassen, wurde unter anderem so begründet: angebliche Voreingenommenheit der UNESCO gegenüber Israel, insbesondere nach Aufnahme der Palästinensergebiete. Anna Kelly, die stellvertretende Sprecherin des Weißen Hauses, meint, die UNESCO sei auch zu woke und das stehe nicht im Einklang mit dem MAGA Make America Great Again Projekt. Den Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, Roman Luckscheiter, habe ich gefragt, was hat das für Auswirkungen über den symbolischen Akt hinaus?
Also zunächst einmal ist das ja fast erwartet worden. Es war jetzt eine latente Zeit, wo die USA gesagt haben, sie wollen ihre Mitgliedschaft überprüfen. Man kannte den Effekt von 2018, den Austritt, und war insofern anders als damals besser aufgestellt, um das zu bewältigen. Insofern die Überraschung ist nicht besonders groß. Trotzdem natürlich das Bedauern ist sehr stark, denn mit den USA fällt eine starke Stimme aus und natürlich auch der wesentliche Beitragszahler. Die Effekte sind insofern nicht akut gefährdend, weil man sich darauf eingestellt hat, weil auch schon in den letzten Jahren die Zahlungen der USA zurückgeblieben sind. Jetzt gilt es gerade in den Verhandlungen des künftigen Haushalts, gerade in den strategischen Aufstellungen und auch in der Amtsübergabe der Generaldirektorin an ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin im Herbst, damit umzugehen und das eben mit einzuplanen.
Wir haben gehört von der Präsidentin Azoulay, dass sie damit gerechnet hat. Auch Sie sagen gerade, sie trifft das nicht unvorbereitet. Trotzdem, Sie haben es angedeutet, damit fällt der größte Beitragszahler weg. Das kann doch nicht einflusslos bleiben, oder?
In der Tat wird die UNESCO, wie schon immer eigentlich, über Reformen reden müssen. Man wird sich die Programme genauer anschauen müssen. Wenn man aber den Gesamthaushalt anschaut der UNESCO, dann ist es doch gelungen, in den letzten Jahren sehr viele freiwillige Beiträge einzunehmen und auch sowohl von Mitgliedstaaten als auch aus der privaten Hand. Insofern, wenn man das alles zusammenzählt, stellen die USA dann doch nur 8% des Gesamthaushaltes dar im Vergleich zu anderen UN-Organisationen, wo sie bis zu 40% beigetragen haben. Das ist alles eine Herausforderung, weil viele Beiträge eben auch nicht regelmäßig kommen. Aber es ist doch mal in einer etwas resilienteren Situation, als wir noch vor 7 Jahren in der UNESCO waren.
Wir sprechen ja viel über Weltethos, über Universalismus, über Weltgerichtsbarkeit. Die USA haben zum Beispiel nicht das Statut der Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs unterschrieben. Sie sind also daraus, sie sind auch jetzt nicht mehr in der UNESCO. Ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, aber es ist doch auch ein Zeichen, dass man sich sozusagen aus den gemeinsamen Anstrengungen der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur verabschiedet, ihm den Rücken zuwendet. Das ist schon ein starkes Zeichen, ne?
Ich glaube, genau dieser Zeichencharakter ist für uns ganz wichtig, für unsere Arbeit, dass wir Die Überzeugung, dass es eine Weltgemeinschaft gibt, die Überzeugung, dass wir nur gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit bewerkstelligen können, nicht für selbstverständlich halten. Auch nicht in unserem Land, auch nicht in Europa. Und nicht aufhören, dafür zu werben, das ist die Idee einer Weltgemeinschaft, das Prinzip des Multilateralismus, dass darin eine Chance, darin eine Lösung liegt, wenn wir an Themen denken, wie gehen wir mit dem Klimawandel um, wie setzen wir Standards für die künstliche Intelligenz, wie werden wir künftig unser kulturelles Erbe bewahren können und wie setzen wir uns dafür ein, gerade dann, wenn es Konflikte, Krisen und Kriege gibt. Das sind alles zentrale Themen, die wir eben nur gemeinsam jenseits von nationalen Grenzen und über nationale Interessen hinaus bewerkstelligen können.
Abschließend nehme ich Ihr Stichwort vom Welterbe auf. Hat diese Ankündigung irgendwie Einfluss auf die Ernennung von Weltkulturerbestätten oder ist auch die deutsche UNESCO-Kommission irgendwie davon berührt?
Also als Vertragsstaat einer solchen Konvention kann man weiterhin Welterbestätten haben. Das ist dann auch der Fall für die USA. Gleichwohl fällt man ein bisschen raus aus den generellen Diskursen, wie wir die Zukunft des kulturellen Erbes gestalten wollen. Insofern für die Zivilgesellschaft gibt es weiterhin genug Anknüpfungspunkte in der UNESCO. Auch für die UNESCO gibt es nach wie vor Zugang ja zu den ganzen Fachleuten. Das ist insofern nicht abgeschnitten. Abgeschnitten sind die politischen Kanäle und Diskurse. Und das ist natürlich bedauerlich.
Sagt Roman Luckscheiter, der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission. Kulturstaatsminister Weimar hat heute zu einem sogenannten Streaming-Gipfel ins Kanzleramt geladen. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Doris Schäfer-Noske.
Ja, eingeladen waren die Spitzen von internationalen Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon Prime oder Disney+. Denn ihr Erfolg hat die deutsche Film- und Serienbranche in eine tiefe Krise gestürzt. Dazu Andreas Bareis, der Direktor der Filmakademie Baden-Württemberg.
Die Lage und die Stimmung in der deutschen Film- und Serienbranche kann man tatsächlich nur als düster bezeichnen. Die Aufträge gehen zurück, die Kosten gehen nach oben und es herrscht ein Marktumfeld, in dem die deutschen Produzentinnen und Produzenten mit Produzentinnen und Produzenten aus dem Ausland einfach nicht mehr konkurrieren können.
Beim Gespräch im Kanzleramt ging es jetzt um die Pläne von Kulturstaatsminister Weimar, die internationalen Streaming-Anbieter stärker in die Pflicht zu nehmen. Nach dem Motto, wer hier durch Abos deutscher Kundinnen und Kunden kassiert, der soll auch hier investieren. Und zwar nicht nur in Lizenzen, sondern auch in eigenproduzierte deutschsprachige Serien und Filme. Ein System, das in Frankreich schon Realität ist. Dort müssen Streamingdienste 20% ihres Umsatzes wieder in lokale Produktionen investieren. Den Gipfel nannte Weimar ein wichtiges Signal für den Medienstandort Deutschland. Auf die Berliner Kultur kommen nach den drastischen Haushaltskürzungen auch in den nächsten Jahren deutliche Einschnitte zu. Der Entwurf des Senats für den Doppelhaushalt 2026-27 sehe im Vergleich zu 2025 Kürzungen von jeweils 110 Millionen Euro vor, so Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson im rbb-Inforadio. Ein Ergebnis, das sie trotzdem positiv wertete. Zunächst seien nämlich viel größere Einsparungen angedacht gewesen.
Die Ausgangslage waren Einsparungen von 160 Millionen Euro in der Kulturlandschaft in Berlin. Und ich habe von Anfang an gesagt, das schaffen wir nicht. Kein Protest, kein auf den Tisch hämmern, sondern einfach sagen, das schaffen wir nicht. Wir können nicht diese großartige Kulturlandschaft, die so viel bedeutet für unsere Stadt, weiterführen mit solchen Einsparungen. Und so sind wir in die Verhandlungen hineingegangen.
Man habe jetzt das Maximum herausgeholt. Auch werde es auf keinen Fall Theaterschließungen geben und die Sanierung der Komischen Oper werde fortgesetzt. Eine antisemitische Plastik an der St. Stephanie-Kirche in Kalbe an der Saale soll jetzt mit einem Kunstwerk quasi unsichtbar gemacht werden. Und zwar wird der Künstler Thomas Lau eine Art Geflecht aus Zweigen gestalten, das den Blick auf die Schmähplastik einschränkt. Auch eine Infotafel wird es geben. Die Figur zeigt einen Rabbiner, der Teile seines Gesichts an den Hintern eines Schweins drückt. Den ursprünglichen Plan, die Figur ganz zu entfernen, hatte die Denkmalbehörde abgelehnt.
Die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an Kultur heute. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Hungersnot in Gaza wird immer größer. Ihnen einen guten Abend.